Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Heute sitze ich wieder in einem Büro hier am FMP, also eigentlich an meiner Homebase, wo ich auch arbeite als Wissenschaftler. Und ich sitze hier im Büro von Volker Hauke, einer der Direktoren des FMPs. Hallo Volker, grüß dich erstmal. Ja, wir hatten dich ja schon mal hier im Wirkstoffradio. Das war in der Episode 52, die Rolle der Membran in der zellulären Signalübertragung. Und da hat man ja schon mal länger gesprochen. Mal so die allgemeineren Themen haben wir dort abgedeckt. Ich denke, heute werden wir ein bisschen spezieller werden. Du hast jetzt einen Antrag gestellt und auch durchbekommen bei der Leibniz-Gemeinschaft. Ja, früher war das, wir hatten es gerade besprochen, Senatsausschuss Wettbewerb SAW. Eigentlich kennt das niemand. Ne? Viele kennen vielleicht BMBF oder sowas oder die DFG, dass die Leibniz-Gemeinschaft selber auch noch solche Anträge annimmt und auch so Preise auslobt. Das weiß man gar nicht. Wie wichtig sind die eigentlich so für die Leibniz-Gemeinschaft?
Ja, die Leibniz-Gemeinschaft steht ja auch immer unter der Prämisse, dass Kooperation besonders wichtig ist. Für die Leibniz-Gemeinschaft ist das einerseits die Kooperation mit den Universitäten, die zentral ist, aber auch die Kooperation mit den Instituten und zwischen den Instituten. Und die kooperative Exzellenz ist eines der Mittel, wie gemeinsame Anträge zwischen den Instituten, aber auch zwischen Instituten und Universitäten diese Zusammenarbeit befördern sollen.
Also ist es schon auch ein zentraler Punkt für die Leibniz-Gemeinschaft?
Es ist ein zentraler Punkt. Es ist auch für die Institute wichtig, denn die Institute zahlen Gelder in diesen SAW-Topf ein und möchten natürlich auch wieder Gelder aus dem SAW-Topf entnehmen. Und das geschieht dann eben in einem Wettbewerbsverfahren. Das heißt, das ist auch Ausweis der wissenschaftlichen Qualität eines Instituts.
Wenn es bei diesem SAW-System zum Zuge kommt, dann ist das ein Ausdruck für die Qualität.
Richtig, auch, ja. Und wenn man nicht zum Zuge kommt, eben auch ein Ausdruck dessen, dass man da nacharbeiten sollte.
Ich fand es deswegen ganz spannend, weil auf den ersten Blick die Mischung der Institute, die jetzt dort beteiligt sind, an diesem SAW-Antrag so ein bisschen wild ist. Ne? Also weil wir das FMP als molekulare Pharmakologie, dann das ISAS, das Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften und das DIFE, das Deutsche Institut für Ernährungsforschung. Das sind natürlich schon, also eigentlich auf den ersten Blick ganz sehr weit gefächerte und sehr weit auseinanderliegende Forschungsgebiete, oder?
Ja, das sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus, aber wenn man sich das Problem mal vergegenwärtigt, dann kann man eigentlich sagen, dass das FMP, die molekulare Pharmakologie, eigentlich das biologische Problem in einer mechanistischen Weise beschreibt. Das ISAS, das Institut für analytische Wissenschaften, ist ja ein Institut, das sich auf die Detektion von Substanzen spezialisiert. Das kann in der Biologie so sein, auch in der Chemie. Und das medizinische Problem ist eigentlich im DIFE angesiedelt, wo es eben um Ernährungsforschung geht. Insofern ist diese Konstellation schon der Sache irgendwie angemessen und geschuldet. Das ist vielleicht nicht untypisch für sowas.
Dadurch, dass man die Komplexität des Problems auch immer mehr erfasst, dass man dann sieht, es müssen dort immer mehr Leute und natürlich dadurch auch immer mehr unterschiedliche Forschungsgebiete mit in so einem Thema auch zusammenarbeiten, um das dann in seiner Gänze auch erfassen zu können.
Ja, das Problem wird eigentlich durch verschiedene Ebenen getragen. Von einer sehr molekular-mechanistischen Variante, die sich jetzt auf die Moleküle wirklich fokussiert, bis zu einer, die dann zum Tier und auch zum Menschen gehen kann.
Und beim ISAS, du brauchst ja die Infrastruktur, damit du auch nachweisen kannst, was du dann auch messen willst.
Ja, in dem Fall ist es jetzt eine ganz spezielle Analysentechnik, die sich darum dreht, diese kleinen Moleküle, die eher sonst nicht so im Fokus der biomedizinischen Forschung stehen. Es geht also um Lipide, da werden wir gleich noch drauf kommen.
Genau, ja.
Die zu detektieren und vor allem kleine Unterschiede in deren Zusammensetzung zu sehen, das ist schon was recht Spezielles.
Aber jetzt wollen wir nicht länger wie die Katze um den heißen Brei rumschleichen. Das Thema des Antrags ist Phosphoinositide in metabolischen Erkrankungen, also in Stoffwechselerkrankungen. Phosphoinositide, was ist das denn überhaupt, über was wir da reden?
Wir hatten ja letztes Mal über die Zusammensetzung der Biomembran gesprochen. Und Phosphoinositide sind Lipide, also Moleküle, die Teile von Zellmembranen sind. Und das sind Phospholipide, wie der Name auch sagt. Und diese speziellen Phosphoinositlipide haben die Eigenschaft, dass sie an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich markiert werden können durch Phosphatgruppen, die dann wiederum von Proteinen erkannt werden. Sie sind also eigentlich sehr in geringfügigen Mengen vorkommende Bestandteile von Zellen, die aber Signalwirkung haben. Und das ist das Spannende daran.
Bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich mir die natürlich noch mal genauer angeguckt, weil auf den ersten Blick dieses Inositol, das ist also so ein Zyklohexanring. Zuerst denkt man ja, wenn man nicht aufpasst, dann oh, das ist, schaut aus wie ein Zucker, weil an jedem Kohlenstoff ist eine OH-Gruppe dran. Aber wenn man dann auf einmal genau hinguckt, beim Zucker im Sechserring ist ja ein Sauerstoff drin. Das ist ja beim Inositol genau gar nicht.
Genau, das ist ein Alkohol mit 6-OH-Gruppen.
Und jetzt Phospholipid heißt eigentlich, an diesem Alkohol ist erstmal eine Phosphatgruppe dran bei dem Inositol und dann über einen Glycerinbaustein und danach kommen dann eben noch zwei Fettsäuren dazu. Dann, das wäre dann mal der komplette Aufbau, damit wir den einmal durchhaben.
Genau, ja. Wenn man das also aus dem biochemischen Lehrbuch betrachtet, dann wäre sozusagen das einfachste Phospholipid die Phosphatidsäure. Da gibt es nur das Glycerin, die zwei Fettsäureketten und dann das Phosphat. Und das Phosphat kann dann verästert werden an den Alkohol, das Inositol als Kopfgruppe und die wiederum kann verschiedene Phosphate tragen, die dann eigentlich die Signalwirkung ausmachen.
Das ist im Endeffekt eigentlich auch das Kernfeature bei dieser Inositolgruppe, dass du also oben jetzt noch praktisch 5-OH-Gruppen frei hast, mit denen der Körper dann arbeiten kann.
Genau, es ist eben eine Art von Kodierung, die über die Anordnung der Phosphatgruppen und die Kombinatorik, es gibt also 7 verschiedene Phosphoinositlipide in unseren Zellen typischerweise, durch diese Anordnung eine Art Instagram-Account auflegt, indem man sagt, naja, wenn die Anordnung so ist, dann gibt es bestimmte Proteine, die das mögen und das markiert die jeweilige Zellmembran für diese Proteine, sich zum Beispiel da anzulagern oder irgendwas damit zu tun.
Das heißt ja dann, dieses Inositol ist jetzt erstmal an diese Lipidgruppe gebunden. Das heißt also, es kommt dann außen noch mehr Phosphate hinzu, also noch zusätzliche Phosphate, wenn ich
es
jetzt
schreibe. Naja, es ist im Prinzip ein Phospholipid wie jedes andere. Das ist Bestandteil von Zellmembranen. Das Muttermolekül ist Phosphatidylinositol, wo also keine weiteren Phosphatgruppen dran kämen. Und das ist im endoplasmatischen Retikulum, da wird es gemacht. Das gibt es in jeder Zelle unseres Körpers, in jedem Gewebe unseres Körpers. Und im Prinzip ist es ein System, das ganz parallel, so wie das, was wir von Proteinen kennen, wo also Kinasen die Phosphate anhängen und Phosphatasen, die sie abknabbern, diese Phosphoinositlipide orts- und zeitspezifisch verändern.
Das heißt also, dort werden dann auch über solche Kinasen dann auch wieder Phosphate hinzugefügt und abgespalten.
Ganz genau. Und das ist die Lokalisierung dieser Enzyme, die dann wiederum auch die Spezifität auf den Prozess vermittelt.
Wie sortiert sich dann dieses Phosphoinositol in die Membran ein?
Es kann ja nur in der Membran sein von seiner Struktur. Das wird also im endoplasmatischen Retikulum hergestellt und kann auch nie löslich vorkommen.
Wie häufig kommt die dann erstmal in der Membran vor?
Es ist Bestandteil von biologischen Membranen. Typischerweise ist es eines der minoren, also der nicht so häufig vorkommenden Phospholipide, also die anderen sind Phosphatidylcholin oder Ethanolamin, die sind sehr massiv. Sie sind Bestandteile, die in Größenordnung von vielleicht 30-40% von Membranen vorkommen. Hier reden wir jetzt über Prozentsätze von vielleicht 1-2%.
Ich will da so ein bisschen drauf hinaus, weil dann kann man auch erkennen, wie schwierig das Problem ist, wenn du jetzt so eine riesige Membran hast mit einer riesigen Masse, vielleicht auch an Fetten, die alle sehr ähnlich ausschauen und du sollst jetzt so einen ganz kleinen, minimalen Teil dann da auch erkennen und nachvollziehen.
Ja. Da kommst du auf einen ganz wichtigen Punkt. Das ist also in vielerlei Hinsicht ein Riesenproblem. Analytisch gesehen ist es ein Problem, weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Alkohol 2 Phosphate trägt, aber an unterschiedlichen Positionen, dann hat das Lipidmolekül die gleiche Masse. Das heißt, ich muss eine Methode entwickeln, die stereochemisch ausliest, ob es das eine oder andere Isomer ist. Und das ist in biologischen Proben, wo dann das Molekül gar nicht so häufig vorkommt, durchaus ein gewaltiges Problem.
Ja, stimmt, haben wir nämlich auch gar nicht so gesagt. Der Unterschied wäre ja nur, dass die Position auf den Sechserring dann unterschiedlich wäre. Also wenn ich jetzt so, die Verbindung ist an Position 1, an dem einen Kohlenstoff, dann kann ich einfach durchzählen. Ich habe dann noch 5 Positionen frei sozusagen an den 5 Rest wirklich verbleibenden OH-Gruppen. Und dann heißt es also, der Unterschied wäre vielleicht, ob das jetzt an Position 3 oder an Position 4 wäre. Und das wäre für die biologische Funktion, so wie du es gerade beschrieben hast, also komplett entscheidend.
Genau. Also es werden gar nicht alle Positionen benutzt, die theoretisch möglich wären, chemisch gesehen. Die 1er-Position ist durch die Verankerung am Glycerophosphor die erste des Lipids benutzt. Und dann gibt es im Prinzip drei weitere, die 3, 4 und 5 Positionen. Die 2 und die 6 werden nie benutzt für ein Lipid. Und insofern gibt es eine gewisse Kombinatorik. Es gibt also einzelne Phosphate, es gibt welche mit 2 und es gibt ein Lipid, in dem alle 3 Phosphatgruppen belegt sind, die biologisch belegbar sind.
Die werden eben über die Kinasen dann gesteuert, also die Phosphatierung. Die zusätzliche ist dann das Signal, dass dann gesagt wird, so jetzt geht's hier, jetzt müssen wir irgendwas anfangen.
Ja, wie häufig in der Biologie ist Koinzidenzdetektion, also mehrere Signale gleichzeitig, die zusammenpassen müssen, sind notwendig im biologischen Prozess. Das, was das Lipid insbesondere macht, ist, es sagt, wo man ist in der Zelle. Das ist zumindest das, was wir glauben, dass es eine Art Karte darstellt, weil bestimmte Isomere dieser Phosphoinositlipide eben nur an bestimmten Stellen gemacht werden können.
Gehen wir einfach da mal direkt dazu, weil das ist ja eigentlich einer der Hauptrollen, was dann eben dieses Phospholipid dann machen soll. Wenn, du hast jetzt schon erwähnt zweimal, das endoplasmatische Retikulum, was macht es denn da jetzt? Oder was stellt ihr euch vor, dass es da macht?
Ja, das endoplasmatische Retikulum ist jetzt vielleicht dafür gar nicht so entscheidend, sondern es ist ja die Muttermembran, aus der alle Phospholipide kommen. Das ist also der Syntheseort, aber das endoplasmatische Retikulum ist ein Organell, das sich durch die ganze Zelle ausdehnt und mit anderen Teilen der Zelle Kontakte macht. Und insofern aktiv ins Geschehen eingreift. Das spielt in der Biologie dessen, was wir studieren wollen, zwar eine Rolle, aber ist vielleicht nicht unbedingt der Fokus.
Was ist dann der Fokus, wenn ich so böse fragen darf?
Naja, die Grundidee dessen, wofür wir uns jetzt seit einigen Jahren interessieren, ist uns zu fragen, woher weiß eine Zelle eigentlich, welcher metabolische Zustand besteht. Wir alle kennen es ja, dass wir hungrig oder satt sein können. Und das gilt auch natürlich für unsere Zellen, Organe und Gewebe. Die können hungrig und satt sein. Und das ist ja ein wichtiges Thema auch im Komplex von Krankheiten, Altern und so weiter. Die Frage, die sich stellt, ist, was ändert sich eigentlich in Zellen und Geweben, je nachdem, ob ich zum Beispiel viel Eiweiß gegessen habe oder keins, ob ich hungere oder satt bin. Und da hat sich gezeigt, dass die Phosphoinositlipide eine ganz entscheidende Funktion an dieser Kommunikation darstellen, nämlich zu vermitteln, ich bin satt oder hungrig.
Das ist ja jetzt ein Konzept, was ich sage jetzt mal, okay, das kennt jetzt jeder, ne? Satt und hungrig. Was versteht man da drunter molekular, sage ich jetzt mal? Weil okay, bei mir ist so, ich merke, mein Magen ist leer, ich werde hungrig. Molekular, was ist das Analogon zum Magen sozusagen, wenn der voll oder leer ist?
Ja, die Physiologie des Ganzen ist natürlich komplex, weil unsere unterschiedlichen Organe ja unterschiedliche Stoffwechselprofile haben. Der zentrale Ort, an dem es verschaltet wird, ist die Leber. Und es gibt viele periphere Organe, die einen hohen Bedarf an Nährstoffen haben. Dazu zählen der Muskel, dazu zählen das Gehirn. Das heißt, das, was viele Zellen, die als solche Schaltstationen fungieren, oder viele Gewebe, die dort schalten sollen, sie müssen je nach Nährstoffzufuhr im Blutzustrom über Hormone unterschiedlich geschaltet werden. Das klassische Beispiel ist Insulin. Ich glaube, das kennen die allermeisten. Wenn wir insbesondere Zucker zu uns nehmen, dann wird Insulin ausgeschüttet aus der Bauchspeicheldrüse von den Beta-Zellen. Und dieses Insulin sorgt dafür, dass unser Muskel und auch die Leber diese Zuckermoleküle aufnehmen und verstoffwechseln können. Sie können sie dann entweder gleich benutzen oder sie können sie lagern und umbauen, auch in Fettpolster umbauen. Das ist das klassische Beispiel. Im Kontext unserer Phosphoinositsignalmoleküle weiß man seit langem, dass der Insulinrezeptor, der also das Insulin erkennt, der zum Beispiel im Muskel und auch in der Leber exprimiert wird, dass der über solche Phosphoinositsignalmoleküle eine Kaskade auslöst, die den Stoffwechsel in der Zelle entsprechend ändert. Zum Beispiel die Glukosetransporter, die also einen Zucker in die Zelle schleusen, die gehen an die Plasmamembran, insulinabhängig. Und in diesen Kaskaden sind Phosphoinositlipide involviert.
Ah, okay. Und vor ein paar Sendungen hat man nämlich die Medikamententypen besprochen, die zum Beispiel bei Diabetes 2 auch verwendet werden. Und das sind ja genau dass diese Transportsysteme, GLUT4, glaube ich was, dass der dann auch freigeschaltet wird. Der ist dann schon da in der Membran, der muss aber sich auch erst nochmal so konfigurieren, dass er auch offen geschaltet wird.
Der wird an die Oberfläche transportiert, der ist also erstmal geparkt im Keller.
Okay, und das funktioniert dann eben auch über diese Phosphoinositol-Signalwege.
Die sind ein wichtiger Teil zumindest dieser Signalkaskade. Weil man das auch schon seit einer geraumen Zeit weiß, gab es traditionell ein großes Interesse der pharmazeutischen Industrie, diese Signalkaskade zu verändern. Insbesondere zum Beispiel im Kontext von Tumoren, die ja unter Nahrungskarenz trotzdem weiter wachsen wollen. Die also einen gewaltigen Hunger haben, um eben größer zu werden.
Ich muss da jetzt nochmal nachfragen. Also das heißt dann, okay, wir haben jetzt den Hunger. Was macht jetzt da dieses Phosphoinositol? Das heißt also nicht nur bei der Zuverfügungstellung von solchen Proteinen spielt es eine Rolle, sondern auch umgekehrt. Also wenn jetzt der Körper nichts da hat, spielt es auch irgendwie eine Rolle.
Ja, also das, was ich eben am Beispiel von Insulin und Insulinrezeptor erläutert habe, ist ein kleiner Baustein eines sehr viel komplexeren Systems. Im Prinzip kann man sich den Stoffwechsel ja als eine zweiseitige Geschichte vorstellen. Es gibt einmal den anabolen Stoffwechsel, das ist also der Aufbaustoffwechsel, und es gibt den katabolen Stoffwechsel. Das ist der Abbau. Wenn wir also hungern, dann leben wir von den Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten, die wir entweder zu uns genommen haben oder die wir als hässliche Fettpölsterchen mit uns rumschleppen. Und für jede Zelle und für jedes Organ wird diese Entscheidung akut getroffen, ob ich jetzt eher auf- oder abbaue. Und das hängt natürlich davon ab, wie viel Nahrung ich zu mir nehme. Abbauen mache ich nur dann, wenn Nahrungskarenz besteht. Also zum Beispiel Intervallfasten oder bewusstes Hungern oder sehr viel Sport. All diese Dinge gehen in diese Fragestellung ein. Und wir haben über die letzten Jahre gefunden, dass es neben den bekannten Signallipiden, die zum Beispiel im Insulinrezeptor sagen, wir wollen jetzt wachsen und anabol sein, gibt es eine ganze Reihe von Phosphoinositsignallipiden, die das an verschiedenen Stellen der Zelle unterschiedlich regulieren können. Da wird also offensichtlich ein ganz komplexes Szenario von Signalen angeschaltet, das wir noch nicht wirklich verstanden haben. Und das ist eigentlich die wissenschaftliche Kernfrage.
Das heißt dann so ähnlich, es wäre dann dort ein spezielles Phosphoinositol in der Nähe von diesen zu verdauenden Proteine in der Membran. Und dadurch, dass es dann da ist, so wie du vorhin erzählt hast, dass die Dinger ausgepackt werden, diese Transporter, passiert es dann bei einem anderen Phosphoinositol, dass die dann einfach eingepackt werden und dann weiter hinten verarbeitet werden, weil so ein Protein ist natürlich auch ein wertvoller Rohstoff. Ne? Das wäre ja schade, wenn du es dann nicht brauchst, wenn du es einfach hinlegst und es einfach wegschmeißen werden, weil es sind ja immer noch Aminosäuren, wenn du es dann danach wieder verhackst. Ja?
So wie du sagst, natürlich Phosphoinositsignallipide, die gegenteilig wirken, aber wir haben sie natürlich auch an unterschiedlichen Stellen in der Zelle. Und diese Phosphoinositlipide, die nicht an der Oberfläche der Zelle, also an der Plasmamembran lokalisiert sind, sondern in internen Kompartimenten, glauben wir, machen eine wichtige Kommunikation zwischen den einzelnen Teilen der Zelle. Du weißt ja wahrscheinlich, dass der Hauptenergiestoffwechsel eigentlich in Mitochondrien stattfindet. Ja. Mitochondrien selber tragen keine Phosphoinositlipide, müssen aber natürlich kommunizieren mit dem Rest der Zelle und tun das zum Beispiel über das endoplasmatische Retikulum, das wiederum mit anderen Organellen kommuniziert. Und diese Art von Kommunikation hängt an den unterschiedlich phosphorylierten Phosphoinositlipiden.
Also wenn die aber jetzt selber keine Phosphoinositlipide haben, wie machen die das dann? Nehmen die dann was aus dem endoplasmatischen Retikulum auf oder ist es eine ganz andere Baustelle jetzt wieder?
Das ist komplexe Biologie. Vielleicht führt uns die ein bisschen tief rein, aber das, was man weiß, ist, dass die Größe und Funktion von Mitochondrien davon abhängt, wie das endoplasmatische Retikulum mit ihnen interagiert. Das kann zum Beispiel lange Arme entwickeln, Schläuche, die sich um die Mitochondrien wickeln. Und diese Schläuche sorgen dafür, dass sich Mitochondrien teilen in kleinere Mitochondrien, die ein anderes Stoffwechselprofil haben als große Mitochondrien, die im Hungerzustand prädominieren.
Das heißt dann also, das sind die Signalgeber direkt an diesen Proteinen. Ich weiß aber auch, dass die Dichte oder die Menge des Proteins natürlich zum Teil auch ausschlaggebend ist, dass überhaupt ein Signal kommt. Wird es dadurch dann auch gesteuert? Also sprich, wie kommt es zustande?
Ja, ich glaube, du scheinst eher in Richtung Exo- und Endozytose zu denken, wo also Membranbestandteile internalisiert oder an die Oberfläche gebracht werden. Das sind natürlich auch Mechanismen, die es gibt. Es geht aber natürlich beim Stoffwechsel nicht ausschließlich und zuvorderst um Proteine, denn typischerweise leben wir nicht von Proteinen. Wir leben eigentlich von Fetten und Kohlenhydraten. Und der Stoffwechsel ist eigentlich der, der im physiologischen Zustand weit wichtiger ist. Wenn wir auf das Insulinrezeptorbeispiel zurückkommen, wenn Insulin an seinen Rezeptor bindet, dann ist ein Element dieser Kaskade, dass es eine bestimmte Lipidkinase gibt, eine sogenannte PI3-Kinase, die ein Phosphoinositlipid an der Plasmamembran macht, das wir kurz gesagt PIP3 nennen. Und diese lokale Bildung dieses PIP3s an der Plasmamembran schaltet wiederum eine Proteinkinase an, die dafür sorgt, dass in der Zelle oder in diesem Organ ein metabolischer Schalter umgelegt wird, der den Abbaustoffwechsel ausschaltet und den Aufbaustoffwechsel, den Anabolismus, anschaltet. Und das weiß man seit langem, dass das in Tumoren natürlich eine ganz wichtige Kaskade ist.
Und der Aufbaustoffwechsel heißt jetzt dann, zum Beispiel beim Insulin, wird dann die Glukosebildung angeschaltet oder bin ich da jetzt total auf dem falschen Weg?
Also der anabole Stoffwechsel generiert eigentlich Makromoleküle. Der sagt ja, ich bin im satten Zustand. Wenn ich also jede Menge Glukose habe, dann baue ich jetzt Nährstoffe auf. Dazu zählen Glykogen, dazu zählen Fette, die hübschen Fettpölsterchen, die wir uns alle vielleicht gelegentlich über Weihnachten, Ostern oder auch im Sommerurlaub anfuttern, die signalisieren, die gehen über eine solche Signalkaskade.
Dadurch habe ich jetzt die Möglichkeit, oder ihr nehmt zumindest an, das ist ja jetzt, das ist ja Teil jetzt des Antrags auch, ne, dass dort diese Phosphoinositol-Lipide, dass die da die Schalter sind und ihr wollt die jetzt ganz spezifisch verfolgen können. Ja?
Es gibt eine ganze Reihe von Baustellen in dem System, die unverstanden sind. Diese Insulinkaskade kennt man seit langem, aber viele Elemente dessen, wie das dann eigentlich in der Zelle weitergeht, nachdem eine Kinase angeschaltet worden ist oder wie man das Signal wieder ausschaltet, das muss man ja. Es reicht ja nicht hin, nur zu wissen, wie man es einschaltet. Man muss es auch aktiv wieder ausknipsen können. Die sind sehr wenig verstanden. Wir haben über die Jahre eine Menge Hinweise gesammelt, dass die intrazellulären Phosphoinositlipide unterschiedlichster Couleur eben in Abhängigkeit von verschiedenen Nährstoffen die zelluläre Antwort umbauen. Und die sind genauso wichtig vielleicht wie die Insulinkaskade, sie sind aber sehr viel schlechter verstanden. Also es wird ein bisschen kompliziert.
Das darf gerne kompliziert, wir haben ja auch Zeit. Also das soll ja gerne mal ein bisschen kompliziert werden. Wir können es ja dann, wenn wir merken, dass es zu schwierig wird, wir können es ja dann wieder runterkochen und dann irgendwann mal auch sagen, okay.
Ich komme vielleicht wirklich mal auf den Ausgangspunkt des Antrags zurück. Der basiert nämlich auf unseren Untersuchungen zu einer Erbkrankheit, einer X-chromosomal vererbten Krankheit, einer Muskelstörung, einer Muskelaufbaustörung, die in großen Teilen unverstanden ist. Und die Kinder, die daran leiden, werden normalerweise nicht sehr alt, maximal vielleicht 10-12 Jahre. Die meisten sterben im Säuglingsalter und zeigen viele Veränderungen, aber die Hauptveränderung ist im Skelettmuskel. Sie sind sehr dünn, sie sehen eigentlich unterernährt aus. Und der Befund, der uns auf den Plan gerufen hat, war, dass das endoplasmatische Retikulum, was ein Membransystem ist, das in jeder Zelle vorkommt, im Muskel aber ganz besonders wichtig ist, gestört zu sein scheint. Das war insofern verwunderlich, als das Gen, das in dieser Krankheit mutiert ist, eine Phosphoinositlipid-Phosphatase ist, also ein Enzym, das ein Phosphat entfernt, einem ganz bestimmten Phosphoinositlipid. Und wir haben dann versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert und haben festgestellt, dass diese Lipidphosphatase spezifisch angeschaltet wird in einem Hungerzustand. Und dieses Anschalten der Lipidphosphatase führt dazu, dass sich über eine Strukturveränderung dieses endoplasmatischen Retikulum-Membransystems, also so ein Schlauchsystem, der Stoffwechsel in den Mitochondrien ändert. Man kann eigentlich kurz gefasst sagen, die Patienten leiden, weil diese Lipidphosphatase nicht da ist oder nicht funktioniert. Darunter, dass sie nicht in der Lage sind, insbesondere Fette in den Stoffwechsel der Mitochondrien einzufüttern. Fette sind besonders energiereich, das wissen wir alle. Und diese Fette werden am Ende in Mitochondrien abgebaut, als Fettsäuren dann zu einer einfachen Substanz, die Acetyl-CoA heißt. Und dieser Abbau, der funktioniert nicht, weil die Mitochondrien defekt sind. Das erklärt zum Beispiel, warum die Kinder unterernährt ausschauen. Die kann man also füttern, wie man will. Die wissen nichts damit anzufangen.
Ja, der kann der Muskel praktisch nie, also der wird auch nie generiert dann dadurch.
Ne? Also er wird generiert, aber er ist eben nicht so ganz funktional. Ist zumindest ein Element dieser Krankheit. Häufig sind die Sachen ja dann doch komplex, wenn man in den Organismus schaut. Aber das ist das, was uns eigentlich auf den Plan gerufen hat.
Du hast jetzt diesen Mechanismus aufgeklärt. Wie seid ihr dann da auf die Idee gekommen, dass ihr euch da so kombiniert habt in diesen Antrag, also das SAW, beziehungsweise was hat dann auch das ISAS für eine Rolle da drin?
Das lässt sich an dem Beispiel eigentlich ganz gut erklären. Es gibt eine ganze Reihe von offenen Baustellen, wenn man sich das Problem genauer anschaut. Das eine Problem lautet, wie sehe ich überhaupt diese Phosphoinositlipide, die von diesem Enzym verändert werden sollen? Das ist, weil sie eben selten vorkommen und weil sie vielleicht sogar nahrungsabhängig mehr oder weniger vorhanden sind und weil die Struktur sehr ähnlich ist, dieser verschiedenen Isomere, wie man chemisch sagt, ist es einmal ein analytisches Problem. Das ist der Grund, warum wir das ISAS gebeten haben, Teil dieses Antrags zu werden, weil sie sich eben auf analytische Verfahren spezialisiert haben, die genau das können sollen. Das ist ein Stück weit übrigens immer noch Entwicklungsarbeit, auch für das ISAS. Es ist kein Paketchen, das man einfach aus dem Regal nehmen kann.
Ja, also du kannst jetzt leider nicht die Analyse einfach so sagen, ich bestelle die jetzt mal und die stellen uns dann in ein paar Wochen dann das Gerät dahin.
Genau, ein wichtiges Element des Antrags ist es, dass wir zum Beispiel genetisch in zellulären Systemen die Enzyme, die diese Phosphate andocken, anbauen oder hydrolysieren, verändern. Und wir erwartbare Veränderungen in den Phosphoinositlipiden haben, die dann wiederum dafür sorgen, dass wir sie benutzen können, um die analytische Methode zu verifizieren oder zu falsifizieren.
Das heißt also, ihr baut erstmal noch die Modellstrukturen, damit man dann die Analyse auch quantifizieren kann oder kalibrieren kann. Also
genau, also das eine ist es natürlich, eine analytische Methode zu haben, die mit Reinsubstanzen funktioniert. Das ist chemisch gesehen vielleicht nicht so sonderlich schwierig, wenn man die herstellen kann, ist das leicht aufzusetzen, aber in den Mengen, die man dann vielleicht in der biologischen Probe zur Verfügung hat, unter Konkurrenz von vielen anderen Molekülen, stellt sich das analytische Problem nochmal anders dar. Und da ist dann viel Fein- und Aufbauarbeit notwendig, die das ISAS leisten soll.
Und da muss man natürlich dann auch bedenken, dadurch, dass diese Moleküle, die dann in dem biologischen System auch noch so ähnlich sind, kann man die auch nicht so leicht voneinander trennen. Selbst wenn man wollte und wenn man sagen würde, die örtliche Abhängigkeit wäre uns nicht so wichtig, könnte man das auch gar nicht so einfach machen, weil sie chemisch einfach viel zu ähnlich sind.
Genau, ja. Sie zu trennen ist das eine, sie zu unterscheiden in ihrem Laufverhalten zum Beispiel auf einer Säule ist eine Möglichkeit, das zu tun, sie zu modifizieren, sodass man, dass die Moleküle sich einfach reaktiv anders verhalten, ist eine zweite Möglichkeit. Und was natürlich auch immer ein Problem ist, es ist nicht nur wenig da, sondern es ist auch eine labile Substanz.
Das ist also jetzt die Aufgabe des ISAS, also sprich, dir oder euch da Support zu geben, um eben auch diese bestimmten Analysen, die ihr machen wollt, zu machen. Und das DIFE dann?
Das DIFE ist im Prinzip das andere Ende des Spektrums. Das DIFE interessiert sich für die Ernährungsphysiologie, ja letztendlich mit dem Ziel, dem Menschen zu helfen. Und was das DIFE beiträgt und was auch eine wichtige Grundlage des Antrags war, ist, man hat beobachtet, dass in fettleibigen Mäusen bestimmte Phosphoinositlipid-metabolisierende Enzyme, wie zum Beispiel das Gen, das bei den Patienten, den ich eben erwähnt habe, unterschiedlich reguliert sind. Das kann Zufall sein, das wissen wir nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Regulation ein wichtiges Element der Fettleibigkeit darstellt. Und die Idee ist, dass man einerseits in Mausmodellen sich den Effekt solcher gewebsspezifischen Mutationen anschaut, auf den Phosphoinositstoffwechsel, aber natürlich eben auch auf das metabolische Profil der Tiere und letztlich dann Korrelationen mit Patientendaten zu erzeugen, die das Ganze also von der Grundlagenseite in die Biomedizin tragen.
Das ist ja schon fast eine präklinische Studie dann schon oder geht zumindest schon nahe dahin.
Genau, geht in die Richtung einer präklinischen Studie, exakt. In diese werden zwei Tiermodelle generiert. Eines, in dem eine bestimmte Lipidkinase, also ein Enzym, das die Phosphatgruppen anhängt, und eine Phosphatase, das die Phosphatgruppen abbaut, jeweils in einem Mausmodell gewebsspezifisch modifiziert sind. In diesem Fall im Muskel, das ist ja der wichtige Teil des Antrags.
Von denen kriegt dann das ISAS auch Proben, oder?
Genau. Also es gibt von beiden natürlich am Ende Proben. Es ist leichter, eine Methodik zu verifizieren mit einfacheren, definierteren Systemen. Das wären zunächst einmal Reinsubstanzen. Das sind auf der nächsten Ebene dann vielleicht zelluläre Systeme, die ich relativ gut genetisch manipulieren kann, wo ich auch erwartbare Phänotypen habe, und dann, wenn die Methode wirklich verifiziert ist, kann ich in die komplexeren Proben gehen und Gewebeproben zum Beispiel aus dem Tier analysieren.
Und wie präzise müsst ihr da werden für die Analyse? Also, weil du zeigst ja jetzt gerade den Aufbau vom Molekül über die Zelle bis hin zum ganzen Organismus. Und wenn du jetzt wieder zurück analysieren musst, dann musst du den ganzen Weg in der Analytik auch wieder zurückspazieren, damit ihr eure Hypothesen dann auch beweisen könnt. Wie präzise müsst ihr dann da werden?
Wir gehen ja eigentlich auf die Frage ab, gibt es Kausalzusammenhänge, sprich, ist die Änderung in dem Phosphoinositlipid wird wirklich ursächlich für was anderes? Und da sind häufig relative Quantifizierungen, also unter zwei verschiedenen Bedingungen oder in dem Wildtyp versus einer Knockout-Maus relevant. Die Hürde dafür liegt relativ niedrig. Es gibt darüber hinaus natürlich die Frage nach absoluter Quantifizierung. Und da wird es sehr viel schwieriger. Also wie viele Moleküle hat man denn eigentlich pro Zelle oder pro Gewebe oder pro Einheit? Da wird es sehr viel schwieriger. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Ebene. Die Phosphoinositlipide, so wie wir sie eingangs beschrieben haben, unterscheiden sich in der Kopfgruppe. Aber die haben natürlich auch Fettsäureketten. Theoretisch könnten die ebenfalls betroffen und unterschiedlich sein. Und die Analytik für das ganze Lipid ist nicht zwingend die gleiche wie für die Kopfgruppe. Also da gibt es wieder die nächste Komplexitätsebene und möglicherweise wird man da halt Kompromisse machen müssen.
Oh, okay. Ja, stimmt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich die ganzen Fettsäuren natürlich auch eigentlich ein Parameter sind. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen dran hinaus. Du hattest nämlich auch noch gesagt, dass die auch spezifisch für die Lokalisierung sind. Also auch noch innerhalb der Zelle in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Weil ich stelle mir dann halt auch diese Präparation. Also ich sage jetzt mal, du fängst an mit der ganzen Maus, kommst dann runter, Organe, das ist irgendwie noch nachzuvollziehen, aber wenn du dann in die Zelle reingehst und dann auf die Organelle gehst, die zu präparieren, das wollte ich nur nochmal angesprochen haben, weil das ist ja auch ein Weg, den man durchaus geht und gehen kann, vielleicht auch muss, aber wie man sowas macht, das kann man sich wahrscheinlich so als Laie gar nicht so gut vorstellen.
Ja, damit sind wir eigentlich bei unserem Beitrag zu dem Ganzen. Wir spezialisieren uns ja eher auf die zelluläre Ebene, sprich auch eine genetische Manipulation der Enzyme, die das System letztlich steuern. Wir wollen eigentlich zwei verschiedene Dinge tun. Einerseits die genetische Manipulation, aber wir können zum Beispiel solche subzellulären Präparate bereitstellen. Das ist auch die Hoffnung, dass wir in der Lage sind, zumindest auf dieser biochemischen Auflösungsskala zu sagen, dass in einem bestimmten Kompartiment, zum Beispiel den Lysosomen, eine bestimmte Art von Veränderung der Phosphoinositlipide stattfindet. In der Analytik, die das ISAS macht.
Kannst du noch mal kurz sagen, was ein Lysosom ist, wenn du so...
Ja, Entschuldigung, dass ich das nicht erklärt habe. Das Lysosom ist ein Kollektiv von Organellen, die klassischerweise eigentlich als Abbauorte in der Zelle identifiziert worden sind. Das sind membranumhüllte Strukturen, die sich in der Zelle auch bewegen können. Und man hat aber über die Jahre gelernt, dass das ganz wichtige Schaltstationen sind. Die können also sowohl den Aufbaustoffwechsel steuern, indem sie ein Signalmolekül anschalten, das je nachdem, wie der Nahrungszustand des Lysosoms selber subzellulär ist, entweder an- oder ausgeht. Und sie können gleichzeitig auch Makromoleküle wie Proteine, wie Kohlenhydrate in ihrem Inneren abbauen. Es sind also so eine Art Relaisstationen, wenn man sich das so vorstellen will.
Ihr habt jetzt diese subzellulären Proben, die dann ans ISAS gehen. Wie stellt ihr euch das vor, dass das wird? Wir reden ja die ganze Zeit über Mechanismen. Und wenn ich über einen Mechanismus rede, ist das ja nie was Statisches. Das heißt also, das ist ja ein zeitlicher Ablauf. Könnt ihr dann unterschiedliche Zustände einfrieren oder wie macht man sowas?
Also der zeitliche Ablauf lässt sich in einem biochemischen Experiment eigentlich nicht darstellen. Was man machen kann, ist, man generiert sozusagen die Extremsituationen. Das kann man genetisch tun, das kann man auch physiologischer tun, zum Beispiel eben durch Hungern oder Füttern mit bestimmten Nährstoffen und schaut sich dann die Veränderungen an. Man vergleicht also im Prinzip zwei Zustände miteinander. Wie man da hingekommen ist, ist zunächst einmal nicht so ganz klar. Deswegen ist das, was wir parallel tun, ohne das ISAS oder das DIFE, ist uns über leuchtende Moleküle, fluoreszente Proteine in Echtzeit solche Kaskaden anzuschauen, bei denen wir auch versuchen, die Phosphoinositlipide selber darzustellen in einer Art semi-quantitativen Form. Also wir wissen nicht ganz genau, wie viele, aber wir können sagen, naja, die ändern zum Beispiel ihren Ort in der Zelle oder von dem einen scheint es jetzt mehr zu geben als vorher.
Ja, ich frage da dann immer, weil das genau ja auch häufig das Problem ist, weil du hast dann Anfang und Ende und die Frage ist natürlich, ob diese Korrelation, die du dann machst, auch wirklich was über den Mechanismus, den du eigentlich aussagen willst, auch was zu tun hat, weil das Schwierige, was du ja auch immer wieder gesagt hast, ist ja eben die ganze Komplexität an der ganzen Geschichte dann noch, ne, dass du im schlimmsten Fall sogar noch irgendwo einen Mechanismus rumliegen hast, den du vielleicht so noch gar nicht gemerkt hast. Das wäre natürlich auch noch mal was, wo man dann natürlich damit erforschen wollen würde. Ne?
Das Wort Mechanismus hat in der Biologie eine ziemlich weite Bedeutung, je nachdem, wen man fragt. Also ich glaube, die Ebene, auf der wir Mechanismen erforschen, sind ja im Wesentlichen zelluläre Mechanismen. Das heißt, wir versuchen eigentlich Kaskaden oder Interaktionen von Komponenten über Zeit und Raum zu verstehen. Im mechanistischen Detail, also im molekularen Detail, braucht man dann natürlich nochmal ganz andere Methoden und lernt vielleicht auch ganz andere Dinge, als wir das an dieser Stelle tun. Aber Kausalität wird insofern eigentlich hergestellt, indem man eben versucht, in das System einzugreifen. Das wird man immer irgendwo müssen, um zu sehen, was verändert sich.
Wie lange habt ihr dann eigentlich Zeit? Weil es hört sich ja unheimlich viel an, ne? Also die Analysenmethode zu machen, die ganzen Mausmodelle und dann zelluläre Versuche noch machen. Natürlich vieles gleichzeitig und viele Ebenen, aber wie lange hat man bei so einem Antrag dann Zeit?
Das sind leider nur 3 Jahre. Das liegt aber mehr in der Logik des Verfahrens und des Systems, dass das so ist. Ich glaube, jeder ist sich dessen bewusst, dass wenn man komplexe Probleme dieser Art angeht, man eigentlich über viel längere Zeiträume denken muss und man kann auch nicht annehmen, dass das Problem am Ende des Antrags gelöst sei. Was aber natürlich passieren kann und im Erfolgsfall auch passieren sollte, ist, dass man tatsächlich analytischen Schritt weiter ist, dass man auf der zellulären Ebene tatsächlich die grundlegenden Hypothesen, die wir haben, dass die Phosphoinositlipide als Schalter im Muskel wirken und dass wir auf der physiologischen Ebene in einem Tier zeigen können, dass es tatsächlich eine Relevanz hat. Die Fragen, die man danach hat, werden neue sein und die werden bestimmt für viele weitere 3-Jahres-Anträge reichen.
Es ist ja jetzt auch was ganz Neues nochmal, ne? Also das hebt ja eigentlich diese Vorarbeiten, die jetzt an den unterschiedlichen Instituten schon mal gemacht wurden, ja nochmal auf eine ganz neue Ebene. Die Kooperation untereinander werdet ihr ja schon vorher gehabt haben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Verbindung so richtig eigentlich erst über den Gedanken des Antrags entstanden ist. Die Kollegin aus dem DIFE, die Annette Schirmann, kenne ich natürlich schon länger. Wir kennen uns aus anderen Verbünden und haben oft miteinander geredet. Aber die eigentliche Antragsidee ist tatsächlich an der Stelle erst entstanden. Und du hast völlig recht, keiner von uns dreien würde das Problem an sich für sich einfach so angehen können, weil, glaube ich, die Expertisen, die man braucht, obwohl wir gut ausgestattet sind und vieles tun können, doch am Ende nicht da sind.
Darf man dann fragen, wie seid ihr dann auf die Kombi gekommen oder auf den Antrag gekommen? Wie hat sich das dann ergeben, dass die drei Gruppen, die sich da jetzt zusammengefunden haben, also einmal du hier am FMP, dann die, wer war das jetzt am DIFE?
Annette Schirmann und Heike Vogel. Und dann gibt's den Sven Heiles am ISAS. Naja, wie häufig in der Wissenschaft, man wird zu Vorträgen eingeladen, man trifft sich zu anderen Gelegenheiten. Und ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich ein Besuch am ISAS das Entscheidende. Da war ich zu einem Vortrag eingeladen beim meinem Kollegen Albert Zickmann und bin durch die Gruppen am Institut gegangen und habe den Sven Heiles kennengelernt, der sich eben auf analytische Verfahren in der Massenspektrometrie spezialisiert hat. Und wir haben angefangen, über die Dinge zu reden, die uns verbinden könnten, und sind dann eigentlich recht schnell darauf gekommen, dass das doch eine extrem spannende Frage wäre, diese Phosphoinositlipide wirklich analytisch mal aufzuarbeiten. Das ist ein Problem, das es eigentlich schon lange gibt. Aber man braucht dann ja doch auch jemanden, der willens und in der Lage ist, sich des Risikos daraus damit verbunden ist, anzunehmen.
Auch selbst die Massenspektroskopie alleine teilt sich ja schon wieder in so viele Gebiete auf, wo man ja sagt, weil wir haben ja selber auch hier am FMP Leute, die sich mit Massenspektroskopie beschäftigen, die aber wahrscheinlich ganz andere Dinge tun, als jetzt Phospholipide zu messen. Also von daher, da hast du ja dann ganz schnell ganz viele Spezialisten, und dann ist natürlich immer wieder wichtig, diesen Zufall zu haben. Das ist ja auch eigentlich immer so ein spannender Punkt, auch hier im Wirkstoffradio immer zu sehen, wie viel dann doch über die direkte Kommunikation stattfindet und dann auch manchmal so Zufälle, und wie wichtig das ist, dass man sich untereinander austauscht.
Das auf jeden Fall. Also wir haben am FMP eine herausragende Massenspektrometrie. Die von Leo betreibt nicht nur eine Service Unit, sondern benutzt auch Quervernetzungs-, also Crosslinking Mass Spectrometry, um auf einer Systemebene sich Netzwerke von Molekülen anzuschauen. Und wir haben tatsächlich auch mit ihr besprochen, außerhalb dieses Antrags uns mal anzuschauen, wie denn eigentlich sich die zellulären Netzwerke verändern, wenn man die Phosphoinositlipide in Abhängigkeit von satt oder hungrig manipuliert. Das ist durchaus eine andere Ebene, aber sie zielt eben auf andere Molekülklassen ab.
Da merkt man dann auch ganz schnell, der eine Massenspektrometer-Mensch macht halt komplett andere Dinge als die andere. Und dann braucht man halt doch wieder eine ganze Gruppe an Leuten, um dann wieder das zu finden, damit man dann auch ganz so ein spezifisches Problem dann zum Ziel führt. Du hattest es ja mit dieser einen Erkrankung und mit den Muskeln, dass da eben die Entwicklungsschwäche da ist. Wäre das dann aber auch ein Ding so für Fettleibigkeit, also Adipositas, also die normalen Zivilisationskrankheiten, das wollte ich sagen.
Das ist genau der Blickwinkel, aus dem das Diefe das Problem betrachtet.
Ach, okay.
Seltene Erbkrankheiten, wie die Muskelstörung, von der wir eingangs gesprochen haben, sind natürlich schrecklich, sie sind schlimm, aber man kann nicht davon ausgehen, dass die pharmazeutische Industrie jetzt spezifische Therapien dafür entwickeln wird, sondern man muss dann vielleicht über die mechanistischen Analysen, die man betreibt, kommt man möglicherweise auf therapeutische Strategien, die man gar nicht im Blickwinkel hatte, die eigentlich für eine andere Bedingung da sind, aber die vielleicht sich als durchaus hilfreich erweisen können, weil man jetzt verstanden hat, was bei dieser Erbkrankheit eigentlich schiefläuft. Aber die Stoßrichtung ist natürlich eher in Richtung Volkskrankheiten. Es sterben sehr viel mehr Menschen an Überernährung als an Unterernährung, und zwar seit langem.
Ja, okay, jetzt verstehe ich das auch. Natürlich, die Erbkrankheit war eigentlich nur der Anlass, dass ihr gesehen habt, das ist der Mechanismus.
Richtig.
Da ist ja vielleicht ein Punkt, der Triggerpunkt, wo man dran ansetzen kann.
Und das zeigt, glaube ich, natürlich auch den Wert von Grundlagenforschung an. Ich glaube, man kann nicht von vornherein wissen, was denn eigentlich der Erkenntnisgewinn auf der großen Skala ist. Es kann durchaus sein, dass man mit einem Spezialproblem einen sehr fundamentalen Mechanismus entdeckt, der für viele andere Dinge relevant ist. Und wenn man sich von vornherein nur auf diese vielen anderen Dinge fokussiert, hätte man diesen Mechanismus nie verfunden.
Da ist halt genau so ein Punkt, wo zufällig genau in dieser komplexen Maschinerie ein Teilchen kaputt gegangen ist, das eben genau dafür zuständig ist. Wenn du das jetzt systematisch durcharbeiten wolltest, durch diese ganzen vielen molekularen Mechanismen, die wir in der Zelle haben, bist du vielleicht zufällig auf dieses Enzym gestoßen wärst und es auch noch so in dem richtigen Ding kaputt gemacht hättest, sodass dann vielleicht sowas Ähnliches entstanden wäre. Das hätte wahrscheinlich unter Umständen, wärst du auch nie drauf gekommen. Ja? Das ist natürlich durch die hohe Komplexität schwierig. Wie lange läuft jetzt eigentlich gerade dieser Antrag schon?
Der ist Anfang des Jahres angelaufen. Das dauert allerdings immer noch ein bisschen, bis dann wirklich auch die Experimente starten können. Was zum Beispiel damit zu tun hat, dass man Leute rekrutieren muss. Man weiß ja nicht von vornherein, ob denn der Antrag dann bewilligt wird. Insofern muss man dann eben auch Leute rekrutieren und suchen, die dazu passen, die an dem Thema Interesse haben. Und in meinem ganz persönlichen Fall haben wir jetzt einen Postdoktoranden rekrutiert, der aber ein Visum braucht und der auch erst im August anfangen kann. Insofern ist da ein bisschen Lag-Phase zwischen.
Ja, okay, das ist aber das Typische. Wie viele Stellen gibt es denn dann für so einen Antrag?
Ja, es ist nicht so riesig, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich glaube, es sind in der Summe 4 Personen, die aus dem Antrag bezahlt werden für 3 Jahre.
Also praktisch für jedes Institut 1 und dann nochmal die Koordination und das ganze Ding zusammenzutragen und nochmal abzubinden, das ist dann nochmal extra, nochmal was, okay. Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Glaskugel wirfst und du gehst mal in die Zukunft, was wäre so das Hauptziel, was, also das Wichtigste, das, der Kernpunkt, den du eigentlich jetzt aus diesem Antrag raushaben möchtest?
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Elementen, die da drin enthalten sind und insofern ist es schwierig, jetzt einen einzigen Satz zu sagen, der, bei dem man sagen würde, das war erfolgreich. Ich glaube, die PIP-Analytik zu etablieren, halte ich für was ganz Wesentliches und sie auf einer zellulären und auf einer organismischen Ebene zu verifizieren und zu zeigen, dass tatsächlich metabolisch die PIPs sich verändern. Ich glaube, dass, was auch immer dann die genaue Veränderung vielleicht ist, an der wir stehen werden und wie sie zustande kommt, aber ich glaube, dieses Grundthema, das sollten wir erfolgreich nach Hause bringen.
Wie wird dann diese Analytik dann mal später ausschauen? Ist das dann auch was wir dann hier direkt dann auch verwenden können? Also kann man sowas dann, sag ich mal, aufschreiben und dann kann das in jedem Massenspektroskopielabor verwendet werden? Oder ist das eher was, wo doch sehr speziell ist?
Ich bin mir sicher, dass es aufsetzbar ist. Ich glaube nicht, dass die Analytik auf der Seite der Instrumente am Ende ein unüberbrückbares Problem ist, aber man wird eine Person brauchen, die sich damit beschäftigt. Denn es gibt dann ja einen Workflow, der etabliert worden ist und eine Datenanalyse, eine Separation zum Beispiel dieser verschiedenen Isomere, das ist sicherlich aufsetzbar, aber das wird Kosten verursachen. Das muss man sich leisten können als Institut und dann muss man natürlich auch entscheiden, wie wichtig ist einem diese Art von Analytik im Vergleich zu anderen Notwendigkeiten, die ein Institut dann eben auch hat. Insofern ist beides vorstellbar. Man kann sein, dass man es in Kollaborationen weitermacht. Es kann sein, dass man das versucht, so weit auf eine Routine runterzubrechen, dass es mit einem relativ überschaubaren Aufwand auch an anderen Institutionen umsetzbar ist.
Ja, da wird wahrscheinlich dann auch nochmal einiges in die Weiterentwicklung nochmal reingehen. Also wie schon gesagt, die 3 Jahre werden noch nur der Startschuss sein und dann muss man gucken, diese Kompromisse, die du dann erwähnt hast, wie gut brauche ich es dann jetzt die ganze Zeit noch und vielleicht auch hier bei dir, weil du machst ja sehr viel dann auch mit diesen ganzen PIP-Systemen dann, ne? Wenn jetzt das DIFE da dabei ist, was könnte das dann auch, ich sag mal, für die Menschen, die jetzt, ja, ich sag mal, Fettleibigkeit, die darunter leiden, beziehungsweise auch Diabetes und sowas, das gehört ja da ein bisschen mit rein dazu. Was könnte dann für die dabei rauskommen?
Ja, im Prinzip gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder über Verhaltensänderung oder über Pharmakologie einzugreifen. Pharmakologie gibt es ja eine relativ gut etablierte auf Seiten der Lipidkinasen, dieser Phosphoinositlipidkinasen. Und da interessieren wir uns auch dafür, die Enzyme, die noch keine Pharmakologie in sich tragen, weiter zu adressieren und dafür Moleküle zu finden. Die Phosphatasen, die eigentlich im Zentrum dieses Antrags stehen, sind pharmakologisches Neuland. Sie sind sehr schwierig zu adressieren. Das wird einen langen Atem brauchen. Aber das kann durchaus lohnend sein. Das, was man auf der Ebene vielleicht von Tierexperimenten lernen wird, ist, welche Arten von Nährstoffen zu welchen Änderungen führen. Und das ist durchaus auch ein wichtiges Thema. Also man weiß seit geraumer Zeit, dass zum Beispiel viele klassische Antitumortherapien unter ketogener Ernährung sehr viel besser funktionieren als unter kohlenhydratreicher Ernährung.
Das heißt dann eigentlich auch dann, dass das in die Richtung Diätetik geht. Also ich meine, es ist nicht Diät so wie in den Zeitschriften, sondern wirklich eine bilanzierte Ernährung. Also dass wirklich dann ganz spezifisch geachtet werden muss bei einer Erkrankung, dass eben genau bestimmte Nährstoffe eben nicht zugeführt werden und das wahrscheinlich sogar sehr genau, sehr präzise auch in Mikronährstoffen auch noch gedacht.
Also wenn man langfristig denkt, könnte sowas natürlich in dem Feld insgesamt dabei rauskommen. Ich glaube nicht aus einem 3-jährigen Antrag. Und das andere, die dritte Möglichkeit vielleicht, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist, gibt natürlich für viele Arten von zellulären Prozessen, Proteinen oder Enzymen Wirkstoffe, die für andere Krankheiten oder für andere Bedingungen eingreifen. Wenn man also versteht, welche Veränderungen wirklich vonstatten gehen in Abhängigkeit von Nahrungsangebot bei jemandem, der zum Beispiel unter Adipositas leidet, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass auf einmal eine Pharmakologie, die man vorher gar nicht auf dem Zettel hatte, sich als durchaus hilfreich erweisen könnte, weil man schlicht nicht wusste, dass die Systeme miteinander zusammenhängen in dieser bestimmten Weise.
Waren euch auch mal beim FLI, die sind ja auch dabei mit diesen bilanzierten Nährstoffen, die machen da allerdings jetzt sehr große präklinische Studien, fangen aber jetzt auch gerade die ersten klinischen Studien an, also eben das ja eher Alternsforschung. Auch da wird es spannend sein, ne? Weil sich auch mit dem Altern Nährstoffverarbeitung natürlich auch ändert. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Also Altern ist auch was, was ohne Frage in dem Kontext von Bedeutung ist. Und wenn wir von FLI reden, dann sind wir eigentlich auf der nächsten Komplexitätsebene, nicht nur was Altern betrifft, sondern die interessieren sich unter anderem auch für das Mikrobiom, also unseren Darmpopulationen und wie unterschiedliche Bakterienpopulationen unseren Stoffwechsel beeinflussen. Und der Einfluss scheint massiv zu sein. Kausalzusammenhänge gibt es eigentlich bislang so gut wie keine. Das heißt, momentan gibt es ein ganzes Forschungsfeld, das sich diesen Beschreibungen widmet. Die könnten sich auch auf die Prozesse auswirken, die wir hier studieren. Das könnte zum Beispiel was sein, das man in der Zukunft angeht.
Das war jetzt erstmal ja der erste Aufschlag für dieses Projekt. Ich habe auch schon mal die ersten Kontakte da ans ISAS und ans DIFE geknüpft. Wir haben jetzt hier gerade so eine wilde Mischung gemacht, sehr molekular und sehr, ich finde es halt auch wichtig, ja, dass man wirklich mal zeigt, dass es wirklich vom Molekül bis zur Krankheit am Schritt, dass das wirklich alles ein zusammenhängender Prozess ist und dass wir den auch mitdenken müssen. Genau wie du vorhin gesagt hast, selbst wenn wir nur drüber nachdenken, ein Phosphat trifft eine OH-Gruppe, was passiert, hat am Ende dann aber doch eine Auswirkung bis zu einer Erkrankung dann, dass das zusammenhängt und dass wir die Grundlagenforschung brauchen, um dann später vielleicht auch besser zu leben. Das finde ich halt so ein Prozess, den muss man auch mitdenken.
Ja, chemisch gesehen ist die Biochemie eigentlich relativ trivial. So wahnsinnig interessante Chemie läuft da gar nicht. Da werden immer die gleichen Reaktionen benutzt für ganz, ganz vieles. Und dann gibt es einige wenige Spezialreaktionen, wo es ein bisschen komplizierter wird. Aber es ist schon, glaube ich, relativ klar, dass wir in der Komplexität dessen, was zum Beispiel das Proteom ausmacht, kennen also alle Gene, wir kennen die kodierten Proteine, wir kennen vielleicht nicht alle Isoformen dieser Proteine, aber so im Großen und Ganzen wissen wir schon ganz gut Bescheid. Wie gut sind wir darin, vorherzusagen, was denn eigentlich passiert? Da sind wir ziemlich jämmerlich. Und deswegen, glaube ich, ist das Tragen von Problemen durch die verschiedenen Ebenen extrem wichtig, weil wir eben nicht so schlau sind, wie wir an der Stelle vielleicht glauben zu sein. Das lässt sich momentan zumindest nicht vorhersagen.
Ja, vor allen Dingen ist das Gemeine ja noch da drin, das sieht man gerade jetzt auch bei den Pips so gut. Ob du dich jetzt an Position 3, an 4 oder an 5, ist ja immer das gleiche Werkzeug, ne? So in der Natur so ungefähr. Das hat einmal gemerkt, das ist ein Hammer, dann war alles ein Nagel. Die Kinasen, die gibt's natürlich, kommt darauf an, was du für ein Substrat brauchst, aber im Konzept ist immer das Gleiche.
Richtig, die sehen auch alle relativ ähnlich aus.
Was dann aber hinten rauskommt am Ende, gerade von den Erkrankungen her, gerade diese Zivilisationskrankheiten, da leiden viele Menschen drunter und sie leiden ja ihr Leben lang dann darunter unter Umständen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn man das verstanden hat. Und wenn man es gut kommuniziert, was steht da eigentlich dahinter und wieso reden die Leute immer so auf mich ein dann da?
Ja, und wir werden natürlich auch lernen, dass dieses scheinbare Fehlverhalten ja auch nicht völlig freiwillig gewählt ist, sondern wahrscheinlich physiologische Ursachen hat, die zum Beispiel mit unserem Gehirn, mit Belohnungssystemen, mit dem Hypothalamus als Steuerungsorgan und so weiter zusammenhängen. Das sind alles individuelle Unterschiede, die auf höherer Ebene in das Ganze reinfüttern. Wir hatten eben das Mikrobiom. Da geht es an anderer Stelle rückwärts hoch. Also ich glaube, da gibt es sehr viel zu verstehen auf verschiedenen Ebenen.
Naja, man muss natürlich jetzt auch bedenken, so wie wir jetzt Nährstoffe zur Verfügung haben, haben wir es ja in unserer ganzen Entwicklung der Menschen noch nie gehabt. Also dass wir jetzt über die Straße laufen und dann direkt der nächste Burgerstand dann in Laufweite ist, in Riechweite schon ist, das ist ja vorher noch nie so gewesen.
Ja, evolutionär sind wir natürlich auf Hungern selektiert, und zwar lange Hungerperioden durchzuhalten. Genau das nicht zu tun, nie zu hungern, ist sicherlich eine der Hauptursachen der Zivilisationskrankheiten, über die wir eben gesprochen haben.
Ist natürlich auch schwierig, das zu machen. Ne?
Ja, also das Problem ist, dass zum Beispiel Zucker unser Belohnungssystem anspricht, und wer belohnt sich nicht gerne?
Okay, dann will ich mich erst nochmal bei dir bedanken, auch nochmal für deine Zeit. Und ich habe dir, so wie ich es jetzt immer mache, auch eine Kleinigkeit mitgebracht, unseren praktischen Koffeinapplikator. Wie immer, jede Episode ist ein Blogbeitrag auf unserer Homepage unter wirkstoffradio.de. Dort könnt ihr uns Fragen stellen, ihr könnt Kommentare auch für die Episode hinterlassen. Ich werde die dann auch an Volker weiterleiten. Wenn ihr jetzt aber nicht auf der Homepage, sondern weil ihr uns direkt ansprechen wollt, dann könnt ihr das gerne über die Kontaktmail machen. Das ist info@wirkstoffradio.de. Unter Twitter oder jetzt auch X sind wir unter @wirkstoffradio zu erreichen. Und weil das gerade mit Twitter so ein bisschen schwierig ist, haben wir jetzt auch einen Mastodon-Handle. Das ist @wirkstoffradio@podcasts.social. Für diejenigen, die uns so und so am Telefon hören, haben wir auch noch ein Feedback-Telefon. Das ist die 0049 30 74 69 als 064. Ich sag's nochmal, 0304 Berlin 74 69 1064. Wenn ihr uns dort eine Nachricht hinterlasst, dann nehmen wir die unter Umständen auf und, also wir nehmen die auf, als das ist ja ein Anrufbeantworter, aber wir nehmen sie vielleicht auch in einer Episode auf und besprechen die dann dort und wir verwenden dann auch das Audio in einer der Episoden. Wenn ihr auch so einen netten Wirkstoffradio Koffeinapplikator haben wollt, dann gibt's unter wirkstoffradio.de/shop. Wie ihr uns am besten unterstützen könnt, ist aber, wenn ihr eine Rezension oder einfach nur ein paar Sternchen, Herzchen, wenn ihr uns da was hinterlässt auf Apple iTunes oder panoptikum.social oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, oder ihr empfehlt uns einfach weiter an Leute, denen derartigen Podcasts auch Spaß machen können, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Volker zu bedanken. Vielen Dank.
Hat großen Spaß gemacht, wie immer. Und ich hoffe, es war auch ein kleines bisschen lehrreich. Gerne bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.